eine stabile Eisenkette. Um solche Ketten wird es heute gehen. So eine Eisenkette zu zerbrechen ist extrem schwer. Und trotzdem schleppen wir alle Eisenketten mit uns. Und ich wünsche mir, dass Gott heute diesen Gottesdienst verwendet, um auch in deinem Leben Eisenketten zu zersprengen. Wir befinden uns gerade mitten in einer Predigtreihe. Es geht gerade um Philippi und wir waren letztes Mal mitten in der Stadt Philippi mit Paulus und Silas. Für diejenigen, die das erste Mal heute hier sind oder letztes Mal nicht da sein konnten, Philippi, das liegt am Mittelmeer, am Rande vom Mittelmeer und Paulus war dort unterwegs mit seinem Freund Silas. Sie sind dorthin gereist zu Boot und haben sehr, sehr viel Aufwand auf sich genommen, um da endlich hinzukommen. Es war ziemlich anstrengend, aber sie haben es endlich geschafft. Philippi war zu der Zeit eine der bekanntesten Städte überhaupt im Römischen Reich. Das muss man sich so vorstellen. Jeder Römer kannte Philippi, die Stadt. Das war keine ursprünglich römische Stadt, aber Julius Caesar, wie wir alle aus Asterix und Obelix wissen, wurde ermordet von Brutus, seinem eigenen Sohn, und in Philippi wurde er gerecht. Da war die große, sagenumwobene Schlacht. Marcus Antonius und Octavian haben den Verräter gestellt und haben ihn dort in einer entscheidenden Schlacht Caesar gerecht. Und deswegen war die Stadt sehr bekannt. Die Stadt hat zu Ehren dieses Ereignisses einen besonderen Status bekommen. Sie wurde römische Kolonie. Und damit hatte sie jede Menge Rechte. Kaum noch Steuern, aber jede Menge Rechte. Gleichzeitig waren sie auch immer ein bisschen skeptisch und vorsichtig, diese Rechte nicht zu verlieren. Und das wird nachher noch wichtig. In dieser Stadt, wo Paulus und Silas angekommen waren, haben wir letztes Mal gehört, da war diese eine Frau, sie war von einem Geist besessen. Der Geist hat ihr die Fähigkeit gegeben, in die Zukunft zu schauen und weiß zu sagen, vorauszusagen. Aber die hat das nicht gemacht für sich, sondern sie hatte Herren und denen musste sie dienen und die haben Geld dafür kassiert. Und jetzt war es so, dass Paulus das gesehen hat, wie die Frau darunter leidet und hat ihr diesen Geist ausgetrieben und damit auch die Fähigkeit. Und bevor sie sich versehen konnten, auf einmal waren da Soldaten um sie rum, die haben sie gepackt, die haben sie genommen und haben sie auf ein großes Podium geschleppt und dort wurden sie erstmal hingestellt. Sie wussten gar nicht so recht, was ihnen geschieht, ihnen wurde vorgeworfen, hey, ihr macht Aufruhr, ihr habt hier den Geist ausgetrieben, wir kriegen kein Geld mehr. Und dann haben sie ihnen die Kleider vom Leib gerissen. Sie haben ihn oben, ihr Oberkörper frei hingestellt und sie haben sich bestimmt beschwert und gesagt, hey, stopp, stopp. Aber keiner hat zugehört. Da kommt der erste Soldat mit einer Rute, mit so einer Peitsche und dann peitschen sie auf ihn drauf. Auf Paulus und Silas und ich stelle mir das richtig vor, da lief das Blut und die konnten sich nicht wehren. Die waren hilflos. Und dann haut er wieder drauf und die kriegen richtig viele Schläge. Die ganze Volk steht drumherum, es gibt kein Urteil, keinen Richter. Die Obersten der Stadt schauen zu und sie werden ausgepeitscht. Und dann kommen die und sagen, los, führt sie ab, ins Gefängnis mit ihnen. Das waren nicht so komfortable Gefängnisse wie bei uns heute mit Heizung und womöglich noch ohne Handschellen oder so ganz bequem Handschellen. Nee, das waren solche Eisenketten. So eine Eisenkette in der Wand verankert, auf Steinboden saßen die dann und zum allem Überdruss auch noch ins letzte Loch im Gefängnis. So quasi der Sicherheitstrakt, damit die ja nicht abhauen können. Die Bibel schreibt, es war ein Loch, Steinboden. Und damit man wirklich sicher gehen kann, dass die da auch nicht abhauen können, kamen sie dann auch noch in einen Pflock. Der Pflock, der war jetzt nicht unbedingt nur zum Festhalten, das war eigentlich ein Folterinstrument. Das war darauf ausgelegt, möglichst Krämpfe und Schmerzen in den Beinen hervorzurufen. Und wenn man mal so ein paar Stunden auf dem kalten Steinboden gesessen ist, so ein kalter Hintern, und du kannst nicht aufstehen, das ist echt übel. Mit Ketten, da kannst du noch laufen, kannst dich ein bisschen warm halten, aber die saßen da. Soweit sind wir letztes Mal gekommen. Ohne Urteil saßen sie da und ich habe mich gefragt, wie ging es denen wohl? Ich wette, sie waren erstmal ganz schön hilflos. Sie haben so eine Ungerechtigkeit gespürt. Sagt, wie bitte? Was haben wir denn bitte gemacht? Wir haben der Frau geholfen. Die Frau war in Ketten und wir haben sie befreit. Und das ist der Dank. Jetzt sind wir in Ketten. Super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie gesagt haben, Gott, warum? Ich verstehe das nicht. Wir haben so viel Stress auf uns genommen, hierher zu kommen. Das war eine Strapaze, wie wir die letzten Sonntage gehört haben. Und dann sitzen wir hier. Ist das der Dank dafür? Das ist doch eine fürchterliche Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen, auch in deinem Leben hast du schon mal was erlebt, was echt ungerecht war. Etwas, wo du gedacht hast, warum bitte das jetzt? Das verstehe ich nicht. Eine Behandlung erlebt von jemandem, der dir womöglich noch nahe steht und du gesagt hast, hä, das ist gemein, das muss doch nicht sein. Vielleicht ein Chef, der dich irgendwie übers Ohr gehauen hat oder fies behandelt hat, der etwas angetan hat, was du nicht verdient hast. Freunde, ein Arbeitskollege oder noch schlimmer, jemand aus der eigenen Familie, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt echt unfair, das finde ich nicht in Ordnung. Warum? Und es gibt so Situationen in unserem Leben, da sind wir machtlos. So wie Paulus und Silas machtlos waren, sie konnten sich nicht wehren. Und ganz besonders schlimm ist es, glaube ich, wenn man diese Auswirkung gerade noch spürt. Also wenn man dieses Gefühl der Machtlosigkeit hat. Vielleicht ist es so ein Lehrer oder so ein Dozent. Du hast dich super vorbereitet, eine geniale Präsentation gehalten, lang dich darauf hingearbeitet, gehalten. Und dann lässt er dich auflaufen vor der ganzen Mannschaft. Du hast keine Ahnung, warum. Du hast alles gegeben und er tut so, als hättest du nicht mal was gelernt. Das war also unter aller Sau. Oder deine eigenen Kinder, vielleicht deine Enkelkinder. Du hast sie lieb, du hast dich viel um sie bemüht, hast viel Geld in sie investiert. Natürlich, aber vor allem sind sie undankbar. Sie melden sich ja kaum. Zu Weihnachten okay, aber vielleicht nicht mal fürs Geschenk bedanken sie sich. Das ist doch ungerecht. Ich habe mich so viele Jahre da hinein investiert und jetzt höre ich kaum was von denen. Wie gemein. Und wenn du dieses Gefühl der Ungerechtigkeit schon mal hattest, dann kannst du vielleicht ein ganz klein bisschen nachvollziehen, wie es den beiden ging. Geschlagen, geschunden, gedemütigt, im letzten Loch und dann noch, im Schwäbischen würden wir sagen, arschkalt. Und dann sitzt du da und weißt nicht, was du tun sollst. Und wir wissen, die saßen da einige Stunden, wenn man davon ausgeht, dass sie da abends da reinkamen in das Gefängnis, mittags wurden die verhört, abends kamen sie rein, dann saßen die da bestimmt 4 oder 5 Stunden. Und dann heißt es um Mitternacht, und das finde ich gigantisch, da geht es los. Um Mitternacht lesen wir in Apostelgeschichte 16. Wenn ihr mitlesen möchtet, macht es unbedingt gerne. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten und sangen Gott. Und Lob sangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Paulus und Silas im Gefängnis um Mitternacht, was sollen sie tun? Sie machen eine Lobpreissession. So könnte man sich das vorstellen. Die Gefangenen hören zu, sie singen aus lautester Kehle. Und ich muss sagen, ich bewundere die beiden, denn ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. In so einer Situation weiß ich nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Und ich glaube, wenn es dir auch so geht und du sagst, hä, kann ich das? Ich glaube, Gott hat absolut Verständnis dafür, wenn du sagst, nee, das kann ich nicht. Und ich glaube, Gott versteht es absolut. Und wir sehen es in der Bibel ganz oft, dass Menschen, wenn sie in schwierigen Situationen waren, Gott gefragt haben, warum? Ich verstehe dich nicht. Dass sie sogar Gott Leid geklagt haben. Und das ist auch in Ordnung so. Es ist sogar so, es ist besser, dass du Gott dein Leid klagst und mit ihm redest darüber, als dass du sagst, nee, ich will nichts mehr mit Gott zu tun haben und dich abwendest. Und wenn du womöglich jetzt gerade in so einem Loch drin steckst und dich fragst, wie soll sowas möglich sein, wie kann ich Gott loben, wie soll ich da je wieder hinkommen, dann ermutige ich dich, sprich mit Gott wenigstens darüber. Aber wenn du es schaffst, Gott zu loben, dann hast du einen unglaublichen Schatz gewonnen. Besser als zu schweigen, ist Gott sein Leid zu klagen und noch besser ist es, Gott zu loben. Und das klingt womöglich gerade für dich nahezu unmöglich, wenn du in so einer Situation drin bist. Das jemandem zu sagen, der gerade in einer Notsituation ist, ist es wie eine Peitsche, wie ein Klaps ins Gesicht. Das fühlt sich unglaublich schwer an, das fühlt sich unmöglich an. Ein altes deutsches Sprichwort, das kennen bestimmt auch einige, habe ich als Kind gelernt. Und das heißt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Mal kurz ein Handzeichen, wer kennt das zufällig? Also schon mal, ja genau, ein paar kennt es, danke, cool. Dieses Sprichwort ist eines der gigantischsten und ich glaube ein biblisches Prinzip, eine göttliche Weisheit, verankert, zusammengefasst in einem kurzen Vers und hat mir in meinem Leben schon oft geholfen. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ich glaube, wir müssen solche Sprichwörter in guten Situationen lernen, damit wir ihre volle Kraft in den Notsituationen erleben dürfen. Es bringt mir das Sprichwort nicht, wenn ich in einer Notsituation bin und es nicht weiß. Ich muss es vorher memorieren. Ein Beispiel, ich spiele gern Volleyball, war mitten im Spielen, wir waren gerade beim Gewinnen, sah gut aus, letzter Block noch gehalten, der Ball springt weg über die Bande und da war so eine Turnhalle mit so einer Seitenbande. Naja, jugendlicher Leichtsinn, ich renne den Ball hinterher, spring drüber und habe vergessen, dass auf der anderen Seite so eine Treppe, so eine Leiter für die Zuschauer ist und voll auf die Treppe gesprungen. Mir hat's gleich, ich habe schon gehört, macht einen klar so Peng, vielleicht kennt ihr das so auf der Höhe hier. Und dann wusste ich schon, oh, Bänderriss. Ich habe echt gedacht, oh, ich war gerade in der Siegersphase. Und jetzt das, Spiel vorbei, kannst du vergessen. Von ganz oben nach ganz unten. Und dann kommt mir dieser Vers. Und ich so, oh nee, ich habe gerade echt keine Lust zu loben. Wirklich nicht. Und es war hart schwer und ich habe es getan, ich habe Gott gedankt, auch für den Bänderriss und ich wusste nicht warum, aber Gott, du weißt warum, ich weiß nicht warum, aber danke auch dafür und für alles andere. Und es war spannend, wie sich mein Herz verändert hat, wie ich mit einer Leichtigkeit auf einmal über diese Situation hinwegschauen konnte. Wenn ich Gott lobe und wenn du Gott lobst, dann verändert sich dein Herz. Das ist unglaublich, was für eine Kraft da drin liegt im Loben, im Lobpreis. Wenn ich Gott lobe, dann zwinge ich mein Herz weg von mir hin zu Gott zu schauen. Dann habe ich das Größere im Blick. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir Gott loben, zwingen wir den Satan dazu, von uns zu gehen, weil wir den Blick auf Gott richten. Es gibt so ein Experiment, das werfe ich euch einfach mal hin. Aber das funktioniert, das ist gigantisch, ich liebe dieses Experiment. Wenn du in einer Notsituation bist, und es schaffst, für 10 Dinge Gott zu danken. Nur für 10. Ich wette, das findet jeder. 10 dafür, dass ich danke, ich lebe. Danke für den Grashalm auf dem Boden. Was auch immer. Wir finden 10 Dinge. Dann verspreche ich dir, dein Herz verändert sich. Dein Herz wird sich zu Gott hinziehen. Loben hat eine unglaubliche Macht. Und was für ein Segen ist es da, wenn wir jemanden haben, der einem hilft zu loben. Paulus hatte Silas hatte Paulus, die waren zusammen und konnten sich gegenseitig ermutigen in so einer Situation. Wir haben die Gemeinde und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum wir Gemeinde brauchen, warum wir nicht ohne Gemeinde können, weil wir uns gegenseitig brauchen, um uns in Notsituationen auch darauf hinzuweisen und uns gegenseitig zu stärken, zu ermutigen. Es ist ein ganz tolles Geschenk. Und manchmal geht es nicht auf Anhieb. Wie gesagt, Paulus und Silas haben einen Weg gebraucht, bis sie dort waren. Bestimmt 5 Stunden sind vergangen bis Mitternacht, als sie Gott gelobt haben. Und das ist voll in Ordnung. Ich habe versucht, dieses in einen Reim zu packen. Ich reime gerne. Und dass es griffig wird. Und habe so formuliert, im Toben Gott zu loben, das zieht nach oben. Das ist mein erster Punkt. Im Toben, gerade dann, wenn so eine Notsituation kommt, dann Gott zu loben, das zieht nach oben. Ich meine, ich wünsche mir eigentlich nichts sehnlicher, wenn ich mich so richtig schlecht fühle, wenn ich mich so dreckig fühle, dass ich mich Gott nahe fühlen darf. Ich will aber Gott nicht loben dafür. Aber das funktioniert. Im Toben passiert genau das. Ich ziehe mich zu Gott hin, wenn ich Gott lobe. Und dieses Toben, das hat der Gefängnisdirektor wortwörtlich gespürt. Nicht nur er, auch Paulus und Silas, auf einmal bebt die ganze Erde. Es gibt ein riesen Erdbeben. Das ganze Gefängnis wackelt und ich stelle mir vor, wie Paulus und Silas da drin sitzen und nicht so ganz wissen, was sie tun sollen. Es heißt dort in der Bibel, alle Türen sprangen auf, als sie Lobpreis gemacht haben. Alle Ketten sprangen aus den Wänden. Die waren in der Wand fest verankert, aber sie sind rausgesprungen. Alle Gefangenen wurden frei. Der Pflock wurde aufgerissen und auch der Gefängnisdirektor ist aus seinem Bett geflogen. Er wurde wach. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, Erdbeben gibt es in der Gegend öfter, auch heute noch, auch um Philippi rum. Aber dieser Zusammenhang, dieses, sie loben Gott und in dem Moment gibt es ein Erdbeben, das viel stärker ist als sonst, ein Erdbeben, das alle Gefangenen befreit, alle Türen öffnet, alle Ketten sprengt. Das kann kein Zufall sein. Und der Gefängnisdirektor steht auf und rennt zum Gefängnis. Ich stelle mir richtig so eine Panik vor. Er guckt da rein und sieht, oh nee, alle Türen offen. Keiner in der Tür, Gefangenen weg. Ist ja auch logisch. Also ich meine, Ja, bist du im Gefängnis, Tür offen, keine Wärter da. Man hält sich immer für unschuldig oder zumindest will man nicht sterben. Es ist logisch, dass man flieht. War auch dem Gefängnisdirektor klar. Logisch. Dazu muss man noch wissen, damals im Römischen Reich war das so, ein Soldat wurde mit seinem Leben persönlich für die Gefangenen verantwortlich gemacht. Wenn ein Gefangener floh, dann bekam der Wächter die Strafe, die eigentlich der Gefangene hätte bekommen sollen. Zum Beispiel bei Petrus in Apostelgeschichte 12 passiert genau das. Petrus entkommt durch Gottes Hilfe und die Soldaten, die ihn bewacht haben, werden grausam verhört und hingerichtet. Weil das war eigentlich die Strafe für den Petrus. Und ich verstehe, dass der Gefängnisdirektor, dass der Schiss bekommt. Der kriegt richtig Panik und sagt, nee, das will ich mir ersparen. Also ich brauche nicht eine öffentliche Verhörung, ich brauche jetzt hier auch kein Auspeitschen und Foltern und dann auch noch sterben. Nee, das mache ich lieber selber. Und er will sich in sein Schwert stürzen. Er will sich selbst umbringen. Er hat richtige Panik, er hat Angst. Und dieser Gefängnisdirektor steht plötzlich unvermittelt, ohne es zu wissen, in einer Sackgasse seines Lebens. Auf einmal weiß er nicht mehr ein noch aus. Gerade eben sah es noch gut aus, er hatte einen guten Job, Direktor von einem Gefängnis, ist ein guter Job. Und auf einmal will er sich umbringen. Er wusste nicht mehr aus, noch ein. Er zieht sein Schwert, will sich umbringen und in dem Moment rufen Paulus und Silas aus dem Gefängnis und sagen, hey, hey, stopp, stopp, halt ein, wir sind noch alle hier. Das konnte der nicht glauben. Er hat aufgehört, hat sich nicht angebohrt, aber er hat es nicht geglaubt. Wir lesen später, er ging dann hin und hat sich eine Fackel geben lassen und ist dann erstmal reingesprungen in das Gefängnis. Also hier ist das zwar so eine Tür, aber das waren eher Löcher wahrscheinlich. Er ist da reingesprungen und hat geguckt. Das war lebensmüde, wenn wir ehrlich sind. Also alle Gefangenen frei. Du bist der Weg nach draußen. Und der springt mit einer Fackel da rein, hat vielleicht noch sein Schwert bei sich, aber mehr nicht. Und kontrolliert es. Er konnte es nicht glauben. Und dann sieht er, es ist wahr. Und jetzt wird es spannend. Eigentlich würde ich jetzt erwarten, wow, eine Last fällt von ihm. Er freut sich. Er sagt, oh, danke, dass ihr noch da seid. Toll. Wow. Nee, er zittert. Fällt nieder. Er kriegt einen Zitteranfall und fällt vor Paulus und Silas nieder. Der Mann, der gerade noch gedacht hat, er hat alles unter Kontrolle, will sich umbringen und kommt direkt vom Regen in die Traufe und kriegt einen zweiten Panikanfall. Es ist für ihn unfassbar, unlogisch, dass die noch da sind, die Gefangenen. Was für eine Wende. Dieser Justizvollzugsbeamte im Gefängnis, der für alle Gefangenen ein Sinnbild eines freien Mannes war. Er hatte die Schlüssel. Er war derjenige, der entscheiden durfte, wer raus konnte, wer rein konnte, wer eine bessere Behandlung bekommt, wer eine gute Behandlung bekommt. Er, das Sinnbild eines freien Mannes, stellt fest, ich bin eigentlich selbst ein Gefangener. Der muss selbst in die Freiheit geführt werden, frei von seinen Ketten. Und ich glaube, diese ganze Geschichte, auch wenn wir manchmal sagen, das war die Befreiung von Paulus und Silas, sie handelt vielmehr eigentlich von dem Direktor. Es geht um die Befreiung des Direktors. Dieser Gefängnisdirektor, der brauchte die Befreiung. Er führt Paulus und Silas aus dem Gefängnis in sein Haus hinein und dann sagt er einen ganz markanten Satz. Er sagt zu ihnen, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Um gerettet zu werden. Er sagt nicht, oh, ich bin euch dankbar, wollt ihr ein oder zwei Tafeln Schokolade, merci, oder was kann ich euch Gutes tun? Das ist nicht die Haltung eines dankbaren Menschen, der sich freut, sondern es ist die Haltung eines Mannes, der Rettung braucht. Rettung braucht nur, wer in der Notsituation drinsteckt. Sonst würde er nicht um Rettung bitten. Das Erdbeben und das Wunder, dass die Gefangenen noch da waren, haben ihm seine innere Not vor Augen geführt. Er hat festgestellt, er ist es, der Rettung braucht. Das bringt mich zum zweiten Punkt, wieder ein Reim. Verliert dein Leben seinen Sinn, halte es hoffnungsvoll Jesus hin. Vielleicht geht es dir ganz ähnlich wie dem Gefängnisdirektor. Du kennst Jesus nicht persönlich, hast keine persönliche Beziehung zu ihm, aber du hast schon manches gehört. Du hast von anderen was gehört, vielleicht auch im Rallye-Unterricht, was von der Bibel gehört oder Freunde, die dir was erzählt haben. Aber Jesus persönlich kennen tust du nicht. So wie der Direktor. Und dann wünschst du dir und fragst dich vielleicht sogar, gibt es überhaupt einen Gott? Ich würde ihn schon gern kennenlernen, wenn es ihn gäbe, aber keine Ahnung. Wenn das so ist, dann wünsche ich dir eins. Dann wünsche ich dir, dass Gott dein Lebenshaus ins Wackeln bringt. Dass Gott dich in eine Sackgasse des Lebens führt, nicht weil ich ein Sadomist bin oder sowas, sondern weil du siehst, an was für Ketten du hängst. Der Direktor hat es erst gemerkt, an was für Ketten er hängt, als er in diese Sackgasse seines Lebens geführt worden ist. Wir haben einen Gott der Freiheit, der möchte, dass wir frei sind, frei von Ketten. Und Gott möchte uns von diesen Ketten befreien. Ich würde sogar sagen, du bist Gott so wichtig, dass er bereit ist, den Aufwand auf sich zu nehmen, dein Leben ins Wanken zu bringen, buchstäblich hier in der Geschichte, damit du die Ketten überhaupt wahrnimmst und frei werden kannst von ihnen. So wichtig bist du Gott, so sehr liebt dich Gott. Und als dann der Direktor zu Paulus sagt, was soll ich tun, um gerettet zu werden, da antworten sie ihm, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und frohlockte an Gott, gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Das tat dieser Mann. Und direkt danach tut er, was zum Glauben unwillkürlich dazugehört. Er lässt sich von Paulus und Silas unterweisen. Paulus und Silas erklären ihm die Basic des christlichen Glaubens. Was braucht man, um wirklich glauben zu können? Wie sieht eine Beziehung zu Jesus aus? Wie funktioniert das eigentlich? Ich glaube, das ist wichtig, das gehört immer zusammen. Als kleine Randnotiz, falls du in Gedanken noch an diesem Haus hängst, das ganze Haus wurde gerettet. Wir leben heute in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Das bedeutet, jeder entscheidet für sich selber. Früher war das ganz anders. Die waren kollektiv. Das heißt, das Oberhaupt der Familie entschied über das Glaubensleben der Familie. Und damals war das so, das ganze Haus, die ganze Familie, war logischerweise stand die dahinter. Josua zum Beispiel sagt, ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn gehören. Da ist klar, die Familie steht da dahinter. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das nur als kleine Randnotiz. Es geht vielmehr um den Direktor und um sein Lebenshaus, was ins Wanken gerät. Buchstäblich. Vielleicht sagst du auch, na, ich bin nicht ganz so der Direktor. Ich bin jemand, der Jesus schon kennt. Ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich kenne ihn. Aber in deinem Leben gibt es trotzdem auch Sackgassen. Es gibt Ketten, die dich gefangen halten. Dinge, die dich nicht loslassen. Du hast vielleicht schon oft versucht, loszukommen von diesen Ketten. Du kennst deine Ketten genau und hast versucht loszureißen, aber die halten einfach, die sind bombenfest. Du kommst nicht weg. Und du fragst dich, was kann ich tun, um von dieser Kette loszukommen? Womöglich gibt es gerade jetzt in deinem Leben eine Situation, wo du sagst, das ist eine Sackgasse, ich weiß nicht weiter, was soll ich tun? Die Menschen um dich herum, die wissen es natürlich nicht, klar. Womöglich denken sie sogar richtig gut von dir. Der natürlich nicht, klar, der hat keine Ketten. Auch in der Gemeinde, nein, das weiß natürlich niemand. Vielleicht hast du eine einflussreiche Position wie der Direktor. Du kannst über andere entscheiden, über ihr Wohlbefinden. Und alle schauen zu dir auf. Aber innerlich hast du trotzdem diese Ketten, die dich gefangen halten. Innerlich bist du ein gefangener Mensch, auch wenn das nach außen keiner sieht. Was nimmt dich gefangen? Was sind deine Ketten? Ist es vielleicht die Sucht nach Pornografie und Selbstbefriedigung? Du hast schon ganz oft versucht loszukommen, aber du kommst nicht weg davon. Es hält dich gefangen. Eine aktuelle Studie vom Weißen Kreuz sagt, dass 2 Drittel aller christlichen Männer regelmäßig Pornografie konsumieren. Vielleicht ist es auch nicht die Pornografie, sondern Aufmerksamkeit. Du hast eine Sucht nach Aufmerksamkeit. Du kannst es nicht ertragen, wenn eine Gruppe zusammensteht und du nicht was sagen kannst. Oder womöglich sich deine Freunde treffen und du hast nicht mitbekommen. Dann kriegst du einen Koller. Oh, die haben sich getroffen und mir nichts gesagt. oder ein Gespräch und du bist nicht Wortführer. Du musst mindestens einen Kommentar fallen lassen. Eine Kette, die dich gefangen hält, wo du weißt, oh, hätte ich doch nichts gesagt, aber ich habe wieder was gesagt. Welche Kette hält dich gefangen? Wo stehst du in einer Sackgasse? Wo willst du dich lösen und kommst nicht weg? Ich glaube, das weißt du am besten. Jeder kennt seine eigenen Ketten am besten. Und ich fände es gut, wenn wir uns eine Minute kurz Zeit nehmen im Gebet. Eine Minute Zeit nehmen, um selber nachzudenken, was sind unsere Ketten, bevor ich hier gleich weitermache. Lass uns eine Minute still werden. Danke, Herr, dass du mein Herz kennst und es gut mit mir meinst. Amen. Ein Gefangener, der kann seine Ketten nicht alleine lösen. Er wünscht es sich, er zerrt vielleicht sogar dran, aber er tut sich dabei nur weh. So eine Kette, die an der Wand verankert ist, geht nicht einfach raus. Auch in meinem Leben gab es schon ganz verschiedene Bereiche, wo ich gemerkt habe, da hält mich eine Kette fest. Da bin ich ein Gefangener. Und ich habe erlebt, was für eine unglaublich große und sprengende Kraft unser Herr Jesus hat. Eine Kraft, die dazu in der Lage ist, jede Kette zu zersprengen. Sie ist kräftig und sie ist mächtig. Und Gott hat uns verheißen, wenn wir die Sünde vor ihm bekennen, dann dürfen wir auch das erleben. Wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jetzt ist es nur so, dass gerade so Muster, die sich eingefahren haben, alte Muster, Dinge, die wir regelmäßig getan haben, wie so Gedankenautobahnen sind, sagt man in der Gehirnforschung, dass es Stile sind, die den Drang haben, dass wir da hineinfallen wollen. Wie so ein Ackergraben in der tiefen Furche und wir stolpern immer wieder drüber, weil der erst noch zugeschüttet werden muss. Diese Gedächtnisfurchen hindern uns oft daran, dass wir, obwohl wir frei wurden, wieder zurückfallen in diese Ketten. Da stehen wir in einer Gefahr, wieder zu stolpern. Brüder und Schwestern, gerade deswegen, gerade aus diesem Grund haben wir die Gemeinde. Es ist ein unglaublicher Schatz, wenn wir Brüdern und Schwestern an unserer Seite haben, die um unsere Schwierigkeiten wissen und mit uns kämpfen. Dass wir gemeinsam kämpfen. In den Momenten, wo wir Schwachheit haben, dass sie uns stärken und uns helfen können. Wir brauchen sie in diesem Moment. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Ich wünsche dir von Herzen, dass du in einer kleinen Gruppe bist, in der genau das gelebt wird. In der Austausch und gemeinsames Halten und Kräftigen gelebt wird. Es ist toll, wenn man theologische Diskussionen führen kann, aber das ist gar nicht mal das Wichtigste. Ich wünsche dir, dass du geistliche Gemeinschaft in einer Kleingruppe erlebst. Und wenn du noch nicht in so einer Kleingruppe bist oder sagst, das wünsche ich mir, geh gerne auf Franz zu oder gerne auch auf jemand anders vom Welcome-Team. Wir wollen gerne helfen, dass du eine Kleingruppe findest, die dir zur Stärkung wird. Und wenn du heute von Gott den Eindruck bekommen hast, du musst was ändern in deinem Leben, du hast eine Kette, die dich hält, dann schiebe es nicht auf die lange Bank. Wenn Gott heute zu dir gesprochen hat und du merkst, das ist was, das muss ich angehen, dann warte nicht mit deiner Antwort zu Gott. Mache reinen Tisch vor Gott. Nachher, jetzt gleich im Anschluss, werden wir die Möglichkeit des Abendmahls haben und da währenddessen gibt es auch die Möglichkeit, für sich beten und sich segnen zu lassen, hinten rechts. Nehmt dieses Angebot gerne wahr oder geht auf einen Bruder und eine Schwester aus eurer Kleingruppe zu und betet zusammen. Nutzt diese Gelegenheit der Gemeinschaft. Ihr könnt auch gerne außerhalb vom Gottesdienst auf Werner oder auf mich zukommen. Wir beten auch sehr gerne mit euch und helfen euch, wo wir können. Nicht wir sind es, die das können, sondern es ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der die Ketten sprengen kann. Und er wird es und hat es auch versprochen, dass er es tun möchte. Jesus ist fähig, jede Kette zu sprengen. Amen.